Happy Shooting, Folge 133 für Donnerstag, den 26. Februar 2009. Für den Inhalt kann sie ja nichts.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
So.
Ja, Karl wie dem auch immer sei.
Karl
liegt auf der Lauer. Dann lass uns mal...
Echt? Wer ist denn die Lauer?
Ich weiß es auch nicht so genau.
Nein. Lass uns...
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Hallihallo, lass uns doch einfach mal beginnen mit dem Geräuschrätsel.
Noch vor der Begrüßung? Na, weil du es bist.
Na, okay. Mach. Los, spiel mal ab.
Ja, ich spiel mal.
So.
Ja, man muss schon sehr genau hinhören.
Wir haben es letztes Mal ja angefangen. Danke an Reto, der uns die ganzen schönen Aufnahmen geschickt hat. Das ist natürlich wieder irgendwas, was mit dem Thema Fotografie zu tun hat. Und am Ende der Sendung lösen wir es auf. Wer sind wir? Was? Fotografie, genau. Ach so, ja, ich muss mich wieder sortieren.
Genau, sammel dich erstmal. Wir sind nämlich Happy Shooting, der Fotopodcast. Das da hinten, der verwirrte Mensch, das ist der Chris. Ich hier, ich bin der Boris. Ich habe hier den kompletten Durchblick.
Oh ja.
Nicht.
Not.
Ja. Nee, aber normalerweise reden wir hier eigentlich rund um die Fotografie und deswegen haben wir auch mit einem schönen Geräuschrätsel angefangen, das natürlich mit der Fotografie zu tun hat. Welche Kamera war denn das wohl?
Ja, könnt ihr jetzt mal euer komplettes Arsenal durchchecken, nochmal zurückspulen, vergleichen und naja, oder auch nicht. Also, was haben wir heute auf der Sendung? Zum einen gibt es eine neue Aufgabe.
Richtig, dann lösen wir natürlich das Geräuschrätsel auf.
Selbstverständlich, dann... Ein schönen Audiokommentar zum Thema Ausstellung. Da kann man nämlich eine Ausstellung gewinnen.
Sozusagen. Oder einen Auftritt, wenn ihr Musiker seid. Aber ihr seid ja wahrscheinlich Fotografen.
Oder beides.
Dann haben wir eine schöne Konzertfrage, deswegen komme ich auf Musiker, zum Thema, wie arbeite ich denn jetzt eigentlich mit geringer Schärfentiefe?
Genau, da haben wir in letzter Zeit viele Fragen zum Thema Objektive, Lichtstärke, Image Stabilization, und so weiter bekommen und da nehmen wir uns mal exemplarisch eine vor und erzählen dazu ein bisschen was.
Dann hast du ein neues Spielzeug, nämlich eine LX3.
Genau, da kann ich natürlich gleich meinen Erfahrungsbericht abliefern. Dann haben wir ein unheimliches, hammergeiles Projekt hier. Ich sag nur mobiles Kino.
Genau, was das ist, erfahrt ihr später. Dann haben wir einen netten Kommentar gekriegt zu einem weiteren Problem, der Canon EOS 5D MK2.
Richtig, das werden wir mal.
Die ist im Grunde genommen völlig unbrauchbar.
Ja, ist sie auch. Kann ich jetzt ja auch sagen. Ich habe die ja jetzt ja schon ein paar Wochen und reden wir nachher drüber. Ja, dann hat Chris, also ich, mich mal wieder in eine falsche Richtung aus dem Fenster gelehnt. Wir haben einen schönen Audiokommentar zum Thema, wie ist das mit dem Digitaldruck und ist das jetzt doch digitale Offset oder nicht?
Und überhaupt an sich. Dann haben wir einen Nachtrag zum Blitz von Canon, dem 430 EX2.
Jo, und einen kleinen Nachtrag und damit fangen wir jetzt auch schon an und zwar... Von Marius haben wir eine Mail bekommen. Tag, die Herren. Der hat sich wieder mal schön rausgeredet aus dem Anreden-Dilemma. Er schreibt, da ich nun offenbar für einige Konfusion ob der Ausrichtung meines Bildes gesorgt habe, weil der hat nämlich den letzten Wettbewerb gewonnen, will ich einige Worte der Erklärung loswerden. Also wir hatten das ja, wir sind ja selber recht grübelnd davor gesessen und haben uns überlegt, wie rum diese Dame mit ihrem Schatten jetzt fotografiert ist und ob die an der Wand klebt oder ob das genau. Von oben fotografiert wurde. Ja, da steht, die Dame auf dem Bild befindet sich tatsächlich im Sprung gegen eine senkrechte Wand. Ein Scheinwerfer auf dem Boden rechts vor der Kamera sorgt für den großen Schatten, ein Scheinwerfer von oben hinter der Wand für den blauen Vordergrund. Wo der Schatten des Beines herkommt, ist mir jetzt zugegebenermaßen selbst nicht ganz klar. Was Chris sehr scharf beobachtet hat, ist der weiße Saum. Der resultiert tatsächlich aus dem übermäßigen Gebrauch von Lightrooms Klarheitregler. Haha, ta-da-da-da-da. Tja, also ja. Jetzt haben wir das auch gesehen. Wer das nochmal nachschauen will, geht einfach auf happyshooting.de, auf Bilder klicken und dann mal bei der letzten Aufgabe nachgucken, Schatten.
Richtig.
So.
Ja, wo dieser Schatten am Bein herkommt, ich könnte mir unter Umständen vorstellen, dass der von der Decke oder irgendetwas zurückreflektiert wird.
Vielleicht hat die sich auch einfach nicht gründlich genug gewaschen.
Und dann wirft sie einen Schatten?
Nee, vielleicht ist das Dreck, weißt du?
Oh, Chris.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kenne die Dame ja nicht.
Meine Fresse.
Man weiß es nicht.
Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen.
Ja, mach
nur mal. Nun find du mal einen Übergang.
Ach so, jetzt habe ich natürlich den Übergang versaut. Es geht um ja. Blitzen. Ja, nee,
es geht Blitz um Dreck und Dreck hast du auch erzählt. So, genau.
Nein, nicht wirklich.
Nicht wirklich. Nicht mehr als sonst zumindest. Und zwar hattest du gemeint, dass der 430 EX2 vermutlich nicht sich manuell einstellen lässt.
Das war natürlich Käse.
Das voll, war jetzt grammatikalisch ein super Satz. Aber dafür haben wir ja im Happy Shooting Shop auch neue T-Shirts. Ich bin Duden. Also ja. Einfach mal reinschauen. Ja, sind wir nämlich, Duden. Also, wie auch immer, es hat Lars und Moritz und viele andere mehr haben geschrieben, exemplarisch hier, ich glaube, die Mail vom Lars. Hallo, liebe Happy Shooter, ich wollte mich nur mal zu Wort melden, weil ich den aktuellen Canon Speedlight 430 EX2 besitze. Dieser Blitz lässt sich manuell einstellen. Man kann von volle Leistung bis ein 64stel der Leistung in ein Drittel Schritten alles einstellen. Auch die Zoom-Regelung ist manuell einstellbar. Also kann ich nur sagen, 430 EX2, super Blitz. Ja, der EX1, also der normale 430X, meine ich, ging auch schon manuell einzustellen. Da hatten wir auch Feedback bekommen und so weiter. Der 420 gab es sowas, ich glaube ja.
Ja, und dann war noch die Frage, ob das Ding auch, masterfähig genau, ist.
Dann ging es um die Masterfähigkeit und da haben eigentlich alle gesagt, dass das nicht geht. Alle? Nein. Ein kleiner Lars widersetzt sich dieser Meinung und Lars meint, zudem unterstützt der Blitz auch die Steuerung anderer Canon-Blitze als Masterblitz. Ich bezweifle das weiterhin. Also die Meinungen stehen da so gefühlt irgendwie 20 zu 1.
Ich dachte immer, die 500er Serie, die kann Master machen und die 400er nur Slave.
So habe ich das auch im Hirn. Hm.
Tja, haben ein Gewehr, dann schießen. Also ich habe ja jetzt nur den 500er, den großen.
Ja, ich auch. Wie so. Dem auch sei. Also ich nehme an, dass der nicht Master macht und dass er das irgendwo verwechselt hat, dass das Ding eben als Slave tauglich ist.
Jo.
Ja, er schreibt hier noch weiter, ich habe den Blitz vor circa einem halben Jahr gekauft und bin damit absolut zufrieden, habe ihn für 205 über Google Shopping gekauft, auch die Ladezeiten, Blitzfolgezeit und so weiter, absolut spitze. Gerade als Aufhellblitz direkt von der Kamera macht er ohne Probleme die 3 Bilder pro Sekunde der 350D mit. 3, 2, 1, Happy Shooting. Tja, wie auch immer.
Ich sag, ja,
und Blitzen,
ich sag
Blitzen auf zweiten Vorhang geht natürlich auch.
Ja, ich sag gerade der Welt Bescheid, dass sie uns wieder auf Twitter natürlich Fragen schicken dürfen. Und da kommen auch schon welche rein, werden wir aber nachher erstmal drauf eingehen. Erstmal noch ein bisschen weiter im Programm und zwar... Ja, hören wir doch jetzt mal kurz, was der Sebastian so erzählt, wenn wir schon beim Thema Korrekturen sind, nicht wahr?
Genau, da geht's nämlich um den Digitaldruck und nicht den Digital-Offset-Druck, wie du dich in den falschen Mund genommen hast.
Ach ja.
Wie auch immer.
Hallo Chris, hallo Boris, hallo an alle Happy-Shooting-Hörer da draußen. Mein Name ist Sebastian und ich habe einen kleinen Nachtrag zur Folge 131 zum Druck von den Fotobüchern und speziell zu den Fotobüchern von Blurb. So. Zuerst einmal zur Aussage von Chris, dass die Fotobücher im digitalen Offset gedruckt werden. Das stimmt definitiv nicht. Zum einen ist der digitale Offset eine Randerscheinung der Druckindustrie, die nicht wirklich Fuß fassen kann. Dabei handelt es sich zwar laut Definition um ein Digitaldruckverfahren, da dort aus dem Datenbestand des Prepress, also den Rohdaten an sich gedruckt wird, jedoch der Druckprozess ist mit dem konventionellen Offset identisch. Lediglich die Bebilderung der Druckplatten erfolgt dabei direkt in der Maschine und nicht in einer Computer-to-Plate-Anlage, wie eben normal. Die Platten sind also schon direkt eingespannt und müssen nicht erst montiert werden. Der Druckprozess ist wie gesagt schon identisch mit dem konventionellen Offset. Man hat erstmal einige Bögen anlaufen, Makulatur, muss die Farben richtig einstellen und so weiter. Und gerade deswegen eignet es sich nicht für den Druck eines einzelnen Fotobuchs, da es einfach viel zu teuer wäre. Die Fotobücher für die Consumer, also die normalen Verbraucher, werden natürlich auch im Digitaldruck gedruckt, allerdings mit den verschiedenen Tonerverfahren hier. wie der Name Tonerverfahren schon sagt, arbeiten diese Druckmaschinen dann ähnlich dem Laserdrucker, den jeder auf dem Schreibtisch stehen hat. Vereinfacht gesagt läuft auch hier die Farbübertragung bei allen Herstellern gleich ab. Zuerst wird mit einem Laserstrahl oder mittels eines LED-Arrays, also viele kleine LEDs nebeneinander, eine Fotoleitertrommel mit dem Druckbild bebildert. Als nächstes wird der Toner auf die Fotoleitertrommel aufgetragen und bleibt natürlich nur an den zuvor bebilderten Stellen hängen. Schließlich wird der Toner auf das Papier übertragen und dann mit Wärme und Druck fixiert. Die meisten Digitaldruckmaschinen arbeiten hier mit einer Auflösung von etwa 80 Linien pro Zentimeter, was etwa 200 dpi entspricht. Jetzt könnt ihr euch natürlich auch ausrechnen, was die Mindestauflösung für Bilder in bestimmten gegebenen Größen in einem Fotobuch ist, die man mindestens haben sollte, damit es gut aussieht. Ja, vielleicht sollte man auch noch erwähnen, was ein Druck etwa kostet. Hier ist man bei 30 bis 50 Cent pro A3 Plus Seite. Das ist natürlich günstiger als die meisten Inkjet-Drucker und man erzielt hierbei auch im Allgemeinen eine weitaus bessere Druckqualität und bessere Ergebnisse. So, nun noch kurz zu den verschiedenen Herstellern für Digitaldruckmaschinen und wie sich diese dann in der Druckqualität unterscheiden. Einige große Hersteller für Digitaldruckmaschinen sind zum Beispiel Xerox, Kodak oder HP Indigo. Die beste Druckqualität erreichen im Moment die HP Indigo-Maschinen, da dort auf ein etwas anderes Prinzip gesetzt wird als bei den anderen Herstellern. Bei den anderen Herstellern wird der Toner in Pulverform verwendet, wie man ihn eben auch vom Heimgebrauch kennt. Bei HP wird Flüssigtoner benutzt, den HP selbst als Elektroink bezeichnet. Hier sind die eigentlichen Tonerpartikel in einer Trägerflüssigkeit gelöst und können dadurch viel kleiner sein, da sie eben nicht in die Luft gelangen können und was wiederum schlecht wäre, da Toner gesundheitsschädlich ist, falls man ihn einatmen sollte. Ja, dadurch, dass die Partikel eben kleiner sind, können viel höhere Auflösungen erreicht werden und feinere Details dargestellt werden. Wenn man jetzt die beiden Druckergebnisse vergleicht, zum Beispiel von HP Indigo und dem Offset-Druck, dann ist es nur sehr schwer, dort einen Unterschied festzustellen, da sich die beiden doch sehr ähnlich aussehen. Leider kann ich erst von einem Fotobuchanbieter definitiv sagen, dass er auf Indigo-Maschinen druckt und das ist Apple. Was ich bisher gesehen habe, ist dort die Druckqualität aber auch extrem gut. So, jetzt zum Abschluss noch kurz zu Blurb. Blurb hängt die Qualität der Fotobücher sehr stark vom Standort ab, an dem gedruckt worden ist. Man kann Glück haben, das Buch wird in einer Druckerei mit einer guten neuen Maschine gedruckt. Oder man kann auch Pech haben und das Buch wird auf einer schlechteren Maschine gedruckt, weil dort eben gerade Kapazitäten frei waren. Also Glücksspiel sozusagen. So, ich hoffe euch jetzt hiermit einen kurzen Einblick in den Digitaldruck gegeben zu haben. Macht weiter so mit eurem Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Jo, danke für die Aufklärung.
Tja, Sebastian, das war mal wirklich ein super Hintergrund. Also wirklich klasse erklärt und ja, freu dich ruhig auf die nächsten Folgen. Wir machen natürlich noch ein paar davon, ist auch klar.
Eben. So, wir hatten, Moment, kurz einen Blick in die Geschichte der 5D Mark II. Also Canon 5D Mark II ist ja immer noch wirklich ein heißes Thema. Vor allem, weil die ja dann schon in manchen Blogs und Foren so als Fehlstart bezeichnet wurde, weil sie am Anfang das schwarze Punkte-Problem hatte. Da war in der Firmware was bei ganz extremen bestimmten Bedingungen kleine schwarze Punkte neben weißen ausgebrannten Lichtern erzeugt hat. Das ist mittlerweile im Griff. Dann, was war noch das nächste? Da war nochmal irgendwas. Die Streifen im S-RAW 1 Format. Da gab es dann irgendwie in dem kleineren RAW-Format auch noch irgendwelche Streifen. Das ist auch mit der Firmware weg. So, jetzt kommt was Neues und zwar Moritz schreibt: Hallo Boris, hallo Chris. Nun ist es bei der 5D Mark II schon wieder. Nun ist man bei der 5D Mark II schon wieder über den zweiten Effekt gestolpert. Es handelt sich um einen Lichtschimmer, wenn man eine Lichtquelle hat, die kurz unterhalb des Sucherbereichs liegt. Lässt sich ohne Probleme reproduzieren. Schau doch mal hier nach. Okay. Das Lustige, schreibt er weiter, ist, dass der Effekt auch an 30D, 40D, 350D, 400D auch der 5D Mark II 1 und vielen anderen Canon DSLRs auftritt, man ihn aber scheinbar noch nie gesehen oder bemängelt hat. Bei meiner 1DS Mark III kann ich ihn nicht reproduzieren. Jo, also, da müssen wir jetzt mal kurz erklären, was hier passiert.
Pass auf, ich hab's mir mal angeguckt. Ja. Also das Ganze sieht so aus, stell dir vor, du hast eine, nimm wir ruhig mal eine Nachtaufnahme, das ist jetzt am einfachsten zu erklären. Und du hast so ein Stadtthema, bist irgendwo in der Straße und da sind Straßenlaternen. Ja. So, und jetzt nimmst du die Kamera erstmal gerade ausgerichtet und machst ein Foto mit der Straßenlaterne im Bild. Soweit erstmal kein Problem. Du wirst, je nachdem, wie weit die Blende geschlossen ist und wie viel Lamellen deine Blende hat, irgendwie so einen Strahlenkranz, so einen Sternenkranz Richtig. Sehen. Ganz klar. Jetzt gehst du mit dem Blickwinkel weiter nach oben. Das heißt, du kippst die Kamera nach oben Richtung Himmel. Nun ist die Straßenlaterne so gerade eben noch unten im Bild zu sehen. So gerade eben. Ist kein Problem, du wirst deine Sterne da haben. Jetzt gehst du noch ein bisschen weiter nach oben, sodass diese Straßenlaterne so gerade eben nicht mehr im Sucher, so gerade auch nicht mehr im Bild zu sehen ist. Also so gerade so ein Stückchen außerhalb vom Bild. Und da passiert jetzt was ganz Interessantes. Da kriegst du jetzt, und zwar nur, wenn sie nach unten rausgeht aus dem Bild, nicht links, rechts und oben, nur unten, kriegst du plötzlich einen senkrechten Streifen, einen Lichtstreifen von dieser Lichtquelle ganz schnurgerade nach oben, der so langsam verläuft. Und das nimmt halt ab, je weiter die Lichtquelle dann weg ist aus diesem Bildausschnitt. Aber wenn sie so gerade eben am Rande ist, ist das ziemlich heftig bei der 5D Mk II. Mhm. Und da ist man am Spekulieren. Also das Bild landet ja umgekehrt und seitenverkehrt auf dem Sensor. Ist ja die Optik. Und da ist man jetzt am Spekulieren, dass irgendetwas, dieses Licht an der oberen Kante vom Spiegelkasten reflektieren könnte. Das ist so eine Spekulation, die man hat. Weil der Bildkreis, den das Objektiv macht, der ist ja größer als der Bildausschnitt.
Der Bildausschnitt ist rechteckig, der Kreis ist wie Kreise so an sich haben, rund, ja.
Und nun kann es ja sein, dass diese Lichtquelle, wenn sie dann eben so gerade eben außerhalb von dem Bildausschnitt ist, noch durchaus deutlich sichtbar im Bildkreis
ist. Und dann irgendwo...
dieser Kasten aber vielleicht gar nicht groß genug ist für den kompletten Bildkreis, dass das also irgendwo aneckt, so touchiert. Und dann quasi diese Lichtquelle über den Spiegel, aber das glaubt man wohl, ist es dann doch nicht. Oder über irgendein Metallstück oder irgendetwas, was halt reflektiv ist. Dieses Licht streut und dann auf den Sensor zurückschmeißt. Das ist so der Verdacht, den man hat.
Jo. Was auch immer das Ding auslöst, ich finde es relativ lustig, weil es scheint mir fast so, dass da Leute ganz ernsthaft wirklich nach Fehlern suchen. Ich bin ja jetzt seit Jahren Benutzer der 5D, bei der das Problem anscheinend auch da ist, in Anführungszeichen Problem, und der 5D Mark II. Ich habe diesen Effekt noch nie gesehen.
Also ich wollte es tatsächlich ausprobieren. Ich habe ja die alte 5D, die Mark I. Ich habe es jetzt leider nicht geschafft. Ich muss das nochmal nachholen. Ich bin ja doch irgendwie, also neugierig ist man ja trotzdem. Ja, also man will es ja irgendwie sehen. Was ich aber gesehen habe, ich kann mal den Link, den stelle ich einfach mal in die Shownotes. Das geht auf dforum.net. Ich weiß allerdings nicht, ob ihr die Bilder da sehen könnt, wenn ihr nicht dort registriert seid. Also beschwert euch dann nicht. Aber da sind ein paar ganz schöne Beispiele gezeigt. Und ein Beispiel, da wird das richtig toll erklärt, das linke ich dann nochmal speziell. Da hat jemand ein Panorama gemacht mit der 5D Mark II Hochkant. Und er hat dann halt dieses Panorama nochmal gemacht in kleineren Abschnitten, damit er überhaupt diese Situation hat, dass die Laterne so gerade eben am Rande steht. Also die ist dann halt rechts am Rand, weil die Kamera hochkant ist. Und dann sieht man eben einen horizontalen Flair. Und da hat er eine schöne GIF-Animation draus gemacht, wo man also sehen kann, Bild für Bild, wo tritt das auf, wo tritt das nicht auf. Fand ich sehr, sehr plastisch dargestellt. Das zeige ich dann auch nochmal. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, dich wahrscheinlich auch, ist mal so die Frage an die Hörer. Ich meine, ihr habt da draußen Nikons, ihr habt Sonys, ihr habt Pentaxe, Canons natürlich, Olympus, Fujis und was weiß ich nicht alles. Könnt ihr das mit euren Geräten reproduzieren? Also einfach mal versuchen, so eine Lichtquelle nehmen, eine statische Lichtquelle, kann ja eine Taschenlampe oder sowas sein, die direkt aufs Objektiv knallt und dann mal oben, unten, links, rechts, knapp außerhalb des Bildausschnittes, kriegt ihr so einen schnurgeraden Flair, der irgendwie untypisch ist?
Ja, man muss, das interessiert man muss dann aber mehr. Auch noch darauf hinweisen, dass es ganz gut auch noch mit dem Objektiv zu tun haben kann, weil die natürlich auch wieder irgendwo andere Dinge tun, diese Objektive, mehr intern reflektieren und so weiter.
Richtig. Also, das haben sie allerdings weitestgehend ausgeschlossen, weil sie meinen, sie haben verschiedene Objektive ausprobiert und immer dasselbe Phänomen. Also es muss irgendwo in dem Spiegelkasten liegen oder irgendwo in diesem
Also hier Bereich. In einem Forum lese ich gerade, dass jemand mit einer Leica R8 das gleiche Problem sieht.
Ja, guck mal.
Ja, schauen wir doch mal. Also wenn ihr da Erfahrungen habt, auch schlechte, immer her mit.
Pass auf, lass uns mal einen Tag machen. Also Leute, wenn ihr da draußen das ausprobieren wollt, dann bitte macht das mal. Und wenn ihr dieses Phänomen mit eurer Kamera nachstellen könnt, dann stellt es bitte mal nach, ladet ein Bild bei Flickr hoch in die hs-bilderflut und dann gebt ihr dem Ganzen mal den Tag, wie wollen wir das Ganze nennen?
HS Flare.
Schreib's
gerade auf.
Cool. So machen wir das. Ich bin gespannt, was da kommt. Und sobald wir beide ein bisschen Zeit übrig haben, machen wir das natürlich auch mit unseren Kameras und dann schauen wir mal, was da passiert.
So, jetzt haben wir mal die erste Frage von Twitter live quasi während dem Aufnehmen. Und zwar fragt Kopflicht, was muss ich beim Fotografieren von Gruppen, zum Beispiel Schulklassen, beachten? In Klammer also Licht, Blende und so weiter. Ja, das ist...
Wie groß ist die Schulklasse?
Ja, wie groß ist die Schulklasse? Was hast du für Möglichkeiten? Wo fotografierst du? Vorne auf einer Treppe oder hinten hinter der Schule auf der Wiese? Oder das ist...
Ich gebe dir gleich mal den allerersten Tipp. Ne? Dann machst du den zweiten Tipp. Also der erste Tipp ist, wenn du das im Gebäude aufnehmen möchtest, dann wirst du in der Regel zu wenig Licht haben. Das heißt, du brauchst irgendwie Blitzlicht. Wenn du jetzt Blitzlicht nimmst, dann kommst du in die Schwulitäten, dass du unter Umständen verschiedene Lichtfarben hast. Das heißt, du hast vielleicht das Tageslicht von draußen durch die großen Fenster. Also unsere Schulklassen, die hatten immer solche riesengroßen Panoramafenster. Da kommt Tageslicht rein. Dein Blitzlicht hat auch ungefähr Tageslichtcharakter. Und dann hast du aber noch die Beleuchtung in dem Klassenzimmer selbst. Das können solche Neonröhren sein oder das sind Glühbirnen oder im schlimmsten Fall sogar beides. Und da wäre mal mein erster Tipp, entscheide dich für eines. Also entweder nimmst du das Licht in dem Klassenzimmer, wenn das schön hell ist, sodass du deine Blitze nur noch zum Aufhellen brauchst. Dann machst du einen Farbfilter vor deine Blitze, dass die auf dieselbe Farbcharakteristik kommen. Also entweder einen grünlichen, wenn du so ein Neonlicht hast, oder einen orangenen, wenn du Glühbirnenlicht hast. Und wenn das nicht reicht, das Licht, und du aber viel Tageslicht von draußen kriegen kannst, was du auch nutzen kannst, um deine Gruppe zu beleuchten, dann mach das Licht aus. Damit du die Blitze dann ohne Filter mit derselben Farbtemperatur arbeiten lassen kannst. Weil sonst hast du hinterher ein echtes Problem. Dann haben die Leute irgendwie entweder blaue Köppe oder grüne Köppe.
Ja, und ich tue mich natürlich extrem so schwer mit einer Standardantwort. Der Grund ist, wir machen ja auf unseren Workshops immer auch ein Gruppenbild. Und zwar nicht nur als schöne Erinnerung, sondern natürlich auch, um den Leuten ein bisschen was zu zeigen und auch ein bisschen zu demonstrieren, wie man denn so ein Gruppenbild machen kann. Und da gibt es schlicht und einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wir linken mal in den Shownotes auf ein Flickr-Set, was ich mit diesen ganzen Gruppenbildern habe, die von unseren Happy Shooting Workshops auch von Tips from the Top Floor Workshops gemacht sind. Und da siehst du Bilder, die in der prallen Sonne gemacht sind. Da muss man drauf achten, dass die Gesichter nicht zu dunkel werden oder dass die Kontraste nicht ausreißen. Dann sind welche im Schatten gemacht, welche innen, welche außen, welche von oben, von der Seite, im Zimmer vor einer riesigen Softbox als frontaler Blitz und so weiter.
Das Ding also war geil,
es ja. gibt es. Da gibt es leider wirklich...
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber also wie gesagt, mit der Lichttemperatur, pass auf, was du auch noch machen solltest, und das ist ja etwas, was wir auch bei allen Gruppenbildern machen, bring die Klasse dicht zusammen. Also normalerweise stehen die Leute immer so auf ein bisschen Sicherheitsabstand, so weiß ich nicht, mindestens eine Ellenbogenlänge Abstand. Sieht nicht gut aus, sieht sehr, sehr löchrig aus. Bring die richtig dicht zusammen. Das wirkt erstmal sehr unnatürlich, dass die alle so auf einem Haufen gequetscht sind, aber die sollen ruhig richtig Schulter an Schulter aneinander stehen oder sich auch umarmen oder
lass
so.
Lass sie
etwas.
Kuscheln,
genau. Ganz, ganz dicht zusammen. Genau, lass sie kuscheln. Hast du auch meistens schon die ersten Lacher, wenn du dabei dann gleich ein paar Fotos machst, kannst du eine schöne Making-ofs haben oder vielleicht sogar das Foto kriegen. Weil dann wirkt dieses ganze System wie eine Einheit. Dann fotografierst du eine Gruppe und nicht 15 Individuen.
Jo.
Das gleiche gilt dann auch für den oder die Lehrer, die dann auch mit aufs Bild sollen. Die sollen auch dicht dran, dass die einfach
dazugehören. Der nächste Gruppentipp ist, schieße viel Bilder. Also das, die Kamera auf ein Stativ stellen, auf 10 Sekunden Auslöser, rüberrennen, hinstehen und warten, bis geklickt hat und dann fertig sein, das ist es nicht. Weil es wird immer irgendjemand den Kopf wegdrehen, die Augen zuhaben, anderweitig blöd gucken. Je mehr Fotos du machst, desto größer ist die Chance, dass du entweder den Schuss bekommst oder desto mehr Chancen und Möglichkeiten hast du, das hinterher vielleicht auch noch ein bisschen, das ist jetzt ein großes Geheimnis, aber das machen viele Fotografen, zu montieren. In zum Beispiel Photoshop oder PaintShop Pro, einfach auf verschiedenen Ebenen. Und das hast du ein Bild, wo alle okay aussehen, bis auf den einen Kopf, der irgendwie gerade blöd aussieht. Und du hast aber den Kopf richtig gut in einem anderen Bild. Das ist ein durchaus ganz gängiger Weg bei Fotografen, die solche Gruppenbilder machen, da dann den guten Kopf in das andere Bild rein zu montieren. Das kann man machen, ohne dass man es sieht. Und in der Regel...
Das geht natürlich am besten, wenn du mit einem Stativ arbeitest.
Ja,
und
in der Regel wollen die Leute, die auf dem Bild sind, ja alle auch einigermaßen gut aussehen. Also wenn einer eben richtig blöd guckt und alle anderen dafür gut, dann darfst du dir davon das nicht das Bild ruinieren lassen. Jo, genau. Also...
Ja, und Blende?
Blende?
Blende würde ich so weit auf, dass du genügend Licht hast und so weit zu, dass wenn die Gruppe groß genug ist, sodass du 2 oder 3 Reihen hast, dass du natürlich dann alle 2 oder 3 Reihen richtig scharf hast. Wenn ihr zum Beispiel 2 Reihen hast, dann würde ich auf die mittlere Reihe scharf stellen.
Bei 2 Reihen stellst du auf die mittlere Reihe scharf.
Bei 3 Reihen stelle ich auf die mittlere. Bei 2 versuche ich zwischen die beiden zu stellen. Also ungefähr halt. Genau kriegst du es eh nicht hin. Ich sehe manchmal doppelt und dann nehme ich immer den Gang in der Mitte. So, tut manchmal weh. Aber dann hast du halt ein bisschen Fokusbereich vorne, ein bisschen Fokusbereich hinten. Das geht sich ganz gut aus und dann, so der Klassiker ist halt Blende 8, ja.
Sonne lacht, Blende 8.
Ja, oder in der Nacht Blende 8. Klappt auch.
Abends um 19:30 Blende 8. Und 8 reimt sich auf 8.
Gruppenfoto gemacht mit Blende 8. Es ist blöd, aber das ist ein schöner Ausgangspunkt.
Ist ein guter Startpunkt. So, jetzt aber weg von Twitter, wieder zurück zu unseren richtigen Notizen. Und zwar haben wir hier jetzt das ist ein Projekt, das finde ich einfach nur gut.
Ja, das hat uns der Michael geschickt zum Thema Bilder lernen laufen. Da konnte ich mir erstmal gar nichts drunter vorstellen. Und dann habe ich mal gelesen, der schreibt, hallo Happy Shooting. Hier ein kleiner Hinweis zu einem interessanten Artikel im neuen Geo, in Klammern, das ist die 3/2009, nur falls diese Mail im Bodensatz landet, der legendäre Bodensatz. Dort wird über einen Daumenkinograph berichtet. Mhm. Ein Daumenkinograph. Dieser Mensch lebt seine Fotografie, indem er jedes Jahr circa 4 Wochen mit einem Bauchladen und Tramper-Rucksack durchs Land zieht und den Leuten seine selbst fotografierten Daumenkinos vorführt. Die Filme sind allesamt schwarz-weiß und, soweit ich das verstanden habe, analog fotografiert. Er lebt in dieser Zeit tatsächlich nur von dem, was ihm die Leute freiwillig nach der Vorstellung geben. Die meisten dieser Filme entstehen wohl auch auf seinen Wanderungen, durch Begegnung mit Menschen, die auch etwas abseits stehen. Bemerkenswert finde ich. Siehe auch www.daumenkinografie.de und die Graphie mit PH geschrieben. Daumenkinografie.de. Macht weiter so, Michael. So, und jetzt habe ich mir das mal angeguckt und das ist eine Seite von dem Volker Gerling, der macht das. Und der schreibt auch ein bisschen, was er gemacht hat. Und jetzt stell dir mal vor, du hast so ein altes, hölzernes Küchenbrett.
Jupp.
Kennst du, ne? So mit dem Griff an der Seite. Kann man auch gerne mal benutzen, um irgendwie Frühstück im Bett zu machen oder so. Und das hat er sich zum Bauchladen umgebaut. Also sprich, er hat da irgendwie so einen Riemen dran gemacht, dass er sich das um den Hals hängen kann. Und da schreibt er jetzt, da passen 6 Daumenkinos drauf, die er natürlich selbst gemacht hat. Da hat er noch ein leeres Honigglas unten dran gehängt, eben für diese symbolische Eintrittspreis, so eine kleine Spende. Und hat ein Schild davor gehängt, wo drauf steht, besuchen Sie meine Wanderausstellung. Finde ich auch ein schönes Wortspiel irgendwie. Ja, mit dem Ding ist er jetzt durch Berlin marschiert. So hat das Ganze mal angefangen. und hat da eben ziemlich viele Menschen getroffen, die ihm auch ein bisschen was gegeben haben und viel kennengelernt, weitere Daumenkinos gemacht und so weiter. Und dann hat er irgendwann gesagt, Mensch, jetzt gehe ich mal auf die Walz, und ist er 2003 losgelatscht, von Berlin über München nach Basel zu Fuß, ist dann 2 Jahre später etwas weiter westlich wieder zurückgelaufen, im Sommer 2006 dann von Berlin nach Köln marschiert und hat dann, schreibt er, für diese insgesamt 2500 Kilometer ganze 7 Monate gebraucht und hat eben von dieser Ausstellung gelebt. Und ja, auf der Webseite kann man einiges sehen. Ich weiß gar nicht, ob das alle Daumenkinos sind, aber man sieht halt so Ausschnitte von diesem Kino. Ja, eine super Idee. Also das ist mal so eine ganz andere Form der Fotoausstellung. Ich meine, das ist jetzt sicherlich nicht für jeden was, aber Hut ab. Ja,
Hut ab. Und du kannst die auch kaufen auf seiner Webseite. Hat er einmal gedruckte Varianten, die vervielfältigt sind, die man in so einer schönen Pappschachtel kaufen kann, für diesen hinten auch an der Seite so zusammengeschraubt, also richtig nobel gemacht, für, glaube ich, 20 Euro. Und dann kann man sogar Original-Daumenkinos kaufen. Die sind aber dann ein gutes Stück teurer. Mhm. Also unglaublich, gefällt mir richtig gut.
Richtig geile Idee.
Tja.
Ja, Link auch auf happyshooting.de und ansonsten halt daumenkinografie.de. Unbedingt angucken.
So. Dann haben wir noch eine kurze Frage von Twitter. Wie kann ich blitzen, fragt Robbie Bär. Wie kann ich blitzen, damit nur ein Kreis oder eine andere Figur mit Licht gefüllt ist und der äußere Rest scharf abgetrennt dunkel?
Ja.
Mach mal.
Habe ich ein paar Mal gemacht.
Hast du gemacht?
Ja, werden wir übrigens auch auf den Workshops machen. Ich darf das gleich mal vorab schicken, weil die Frage passt einfach wie die Faust aufs Auge. Wir haben wieder Workshops 2009, geht auf happyshooting.de/workshop. Da seht ihr die ganzen Details und es gibt 2 Themen, die sich mit so etwas wie diesen ganzen Blitzkram und Zubehör basteln und so weiter beschäftigen im Juni und im Oktober hier in Nordheim. Da können wir das Ganze direkt live ausprobieren und zeigen. Genau,
wir können aber trotzdem was drüber erzählen.
Wir sagen trotzdem, wie es funktioniert, so fies sind wir ja nicht. Und zwar nimmst du da deinen Blitz und dann packst du da eine sogenannte Snoot obendrauf. Das heißt, du beschränkst das Licht. Normalerweise kommt das Licht aus dem Blitz ja raus und streut dann, das ist ja durchaus gewollt, in alle Richtungen, um eben einen bestimmten Bildkreis abzudecken oder einen Bildausschnitt abzudecken. Und das willst du nun gerade nicht. Also musst du dafür sorgen, dass das Licht nicht mehr so breit gestreut wird. Du brauchst also das Gegenteil dieser Streuscheibe. Ja, und dann nimmst du eine Snoot und die kannst du dir zum Beispiel basteln, indem du einfach ein A4-Blatt Papier nimmst. Das kannst du der Länge nach zum Beispiel machen. Das ist eine richtig lange Snoot von fast 30 Zentimetern.
Also das ist im Prinzip und eine Röhre, die um deinen Blitz passt.
Eine
und
Röhre.
Dann blitzt du in die genau. Röhre und durch die Röhre wird es rechts und links...
Wickelst du einfach das Blatt Papier zusammen, stülpst das über den Blitz mit einem Gummiband rum. Ist schon mal der erste Weg. Wenn du es natürlich mit einem schwarzen Karton machst, ist besser, weil dann reflektiert er auch nichts durch.
Kannst du auch ganz einfach aus so einem Cornflakes-Karton machen oder sowas.
Natürlich. Gibt, glaube ich, auch so Spaghetti-Kartons, diese Fertig-Spaghetti.
Ah, so längere, längliche Kartons,
mal,
die passen ja dann quasi schon. Ne?
Genau, die passen fast fertig drauf. Ja. Muss man mal mit einem Blitz einkaufen gehen und anhalten, welcher Karton passt.
Da kriegst du aber dann seltsame Rückfragen vom Ladendetektiv.
Genau.
Ja. So.
Ja, so funktioniert das.
Jo, also auf die Weise lässt sich das beschränken. Scharf, also er schreibt hier, dass der äußere Rand scharf abgetrennt ist. Also wie scharf ist natürlich die Frage, wie scharf kriegst du es? Also wenn du richtig scharf willst, so dunkel, kein Übergang, hell, dann geht das nur über irgendwelche Linsensysteme und sonst was. Also einen leichten Übergang wirst du immer haben.
Richtig. Jo. Also und wie scharf das ist, hängt dann auch wieder mit der Entfernung von der Lichtquelle zum Wand, zum Motiv und so weiter ab. Je weiter weg, desto unscharf.
So, jetzt mal wieder zur Hardware.
Jetzt, Chris. Chris, wir sind ja hier ein Podcast über Fotografie.
Nein, echt?
Und wir sagen ja immer, dass die Kamera ja relativ zweitrangig ist und man gar nicht solche schweren, fetten Spiegelreflexboliden braucht und so weiter. Aber die meiste Zeit reden wir über Spiegelreflexen, oder? Jetzt hast du mal was ganz anderes gemacht. Du hast dir nämlich eine neue Kamera gekauft.
Jo, ich habe eine neue Kamera. Und zwar eine kompakte.
Erzähl mal.
Nein. Doch. Und die fühlt sich verdammt klein an, wenn man so eine große Spiegelreflex gewohnt ist.
Die passt bei dir in die 5D fast ins Batteriefach,
oder? Also ungefähr. muss ich aufpassen, wenn ich Batterien einlege. Ich habe mir gekauft die Panasonic, offizielle Bezeichnung ist DMC-LX3, also bekannt unter der LX3-Bezeichnung. Es läuft unter der Panasonic Lumix-Serie. Erstmal bekomme ich noch die Frage, warum gerade die? Warum die? Ja.
Ja.
Weil sie ein paar Sachen bietet, die bisher die Kompakten nicht geboten haben. Und zwar, zum einen, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, sie kann 24 mm Weitwinkel. Sie hat also das.
Das ist für eine Kompakte gigantisch viel.
Also 24 mm. Äquivalent zum Kleinbildformat, und das ist für mich ein ganz wichtiges Argument gewesen, weil das hat mich bei den Kompakten bisher immer gestört, dass die, eben so äquivalent eigentlich meistens bei 35 rum irgendwo aufhören, und 24 ist dann schon nochmal ein ganz gutes Stück weiter.
Moment, macht sie das jetzt von Haus aus oder mit einem Vorsatz, den du noch
aufschrauben musst? 24 macht sie von Haus aus, eingebaut.
Ah, cool.
Ja, dann kannst du das noch ein Stück weit erweitern durch einen Weitwinkelvorsatz, den muss man dazu kaufen. Da kommen wir nachher noch dazu. Mhm. Da kommen sie dann.
Das hast du natürlich gemacht.
Natürlich gemacht, klar. Da kommt man dann auf 18 mm runter.
Ja, jo. Nicht schlecht.
Die Kamera ist kompakt genug, gerade noch so kompakt genug, dass man sie zur Not auch mal in eine Tasche tun kann. Aber nicht wirklich super kompakt. Aber immerhin kompakter als die zweite, die ich mir angeschaut hatte, und zwar die Canon G10. Die hatte ich mir so als Konkurrenzmodell angeschaut, weil bei der hast du vielmehr noch viel direkteren Zugriff oder einigermaßen direkteren Zugriff auf viele Parameter.
Ja, die hat irgendwie so zwei Wahlräder und
die hat ungefähr doppelt so viele Knöpfe, wobei die LX3 auch ziemlich gut ausgestattet ist mit Knöpfchen und Schalterchen, und man hat doch ziemlich direkten Zugriff. Was mir aber an der Kamera ganz gut gefällt, einer der großen Knackpunkte bei den Kompakten ist natürlich immer die Sensorgröße und damit verbunden das höhere Bildrauschen. Du hast einfach, wenn du auf einem Sensor von der Größe von einem halben kleinen Fingernagel, 15 Megapixel unterbringst, dann leidet da natürlich das Rauschverhalten drunter, weil je kleiner die Pixel, desto größer ist die Streuung zwischen den Einzelnen. Das ist einfach so. Damen und Herren von Panasonic haben sich ganz bewusst entgegen den Trend entschieden und haben gesagt, nein, diese Kamera bekommt 10 Megapixel und damit Schluss. Das heißt...
Das ist, glaube ich, auch mehr als genug für so einen Sensor.
Das ist mehr als genug für so einen Sensor, und du kannst mit der... Also ich kann einigermaßen beruhigt bis auf jeden Fall 400 ISO fotografieren, ohne dass es Rauschen wirklich ein Problem wird. 800 geht auch noch, 1600 geht sogar auch noch. Da muss man dann ein bisschen nacharbeiten, aber...
Das hat dann eher was von Kunst,
oder? Nee, noch nicht ganz. Nee. Also ISO 1600 ist schon noch zu gebrauchen. Was dann wirklich für den Notfall nur noch geht, ist ISO 3200. Das kann sie nämlich auch noch.
Ja, und man muss natürlich immer gucken, was für Licht ist da. Ich meine, wenn du richtig richtig beschissenes Hallenlicht hast, bei Hallensport oder sowas, oder bei einer Party, wenn du so düsteres Licht hast.
Ja, ist...
Da rauschen sie alle, da rauscht auch eine 5D
Mark II. Ja, die rauscht dann zwar nicht so stark, aber sie rauscht trotzdem.
Nee, aber Rauschen kriegst du dann auch, ja.
So, von der Bedienung her ist die Kamera erstaunlich erstaunlich flott. Also du hast hinten so ein Steuerkreuz drauf mit so einem Menüknopf in der Mitte. Du hast zusätzlich noch so einen kleinen Joystick, den kannst du reindrücken, hast du ziemlich direkten Zugriff auf eine ganze Menge Funktionen. Funktioniert gut, funktioniert schnell. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass man einen separaten Bilderanschaumodus hat, den man per Schalter umschält. Also du schältst die Kamera vom Bilderanschaumodus in den Kameramodus und zurück. Das ist nicht so wie bei den Spiegelreflexen, wo du diese Immerbereit-Geschichte hast. Du schaust dir Bilder an, und sobald du den Sucher antippst, dann kannst du auch gleich fotografieren. Kann man sich dran gewöhnen.
Das ist aber relativ typisch für Kompakte.
Kann man sich dran gewöhnen. Sie hat eine Möglichkeit, eine Funktionstaste zu belegen. Du kannst also auch aus dem Fotografiermodus mal kurz in den Bildreview reingehen. Ist also dadurch etwas abgemildert. Vom Tempo her ist sie ganz okay. Also wenn ich vorfokussiere und dann auslöse, ist das Bild sofort gemacht. Wenn ich von ja, von 0 auf 100 quasi den Auslöser voll durchdrückt, dann hängt es ein bisschen davon ab, wie ich das Objektiv eingestellt habe. Kommen wir gleich noch dazu.
Ist ja klassisches Fokusproblem in Anführungszeichen. Er macht ja Kontrastfokus.
Die Kompakten machen eben keinen Phase-Fokus, sondern Kontrastfokus und damit haben sie ja einen kleinen Geschwindigkeitsnachteil. Nun ja, das ist halt eine Kompakte. Das wusste ich aber, bevor ich mir sie gekauft habe.
Ja, hast du wahrscheinlich nicht für Highspeed gekauft. Nee,
dafür nicht. Nee. Wobei, die ist handlich und klein genug, dass man die auch, und eben mit dem Weitwinkel, dass man die einfach auch mal für Street Photography einsetzen kann. Also ich werde die auch im April auf dem Workshop in Berlin, wo wir ja viel Street Photography machen, werde ich die auch mal für unterwegs mitnehmen. Da kann man dann schon mal ganz einfach aus dem Handgelenk schnell ein Bild machen. Vor allem, weil sie eben auch so nette Sachen hat wie einen Face Detect Fokus, also sie hat eine Gesichtserkennung. Das heißt, man kann da aus dem Handgelenk mal in Richtung Mensch halten und bekommt dann unter Umständen eben oder etwas wahrscheinlicher eben auch das Gesicht mal scharf. Jo. Mhm. So. Dann, sie schluckt SD-Karten, sie hat einen Blitz, der ist aber, ha, dankeschön Panasonic, der ist weggeklappt per Default, der ist mechanisch weggeklappt, das heißt,
nein, ein Klappblitz.
Also hier, hör mal, klick, das war der Blitz, der kommt, der geht so federmäßig nach oben raus.
Der springt genau. Nach oben.
Den drückst du rein und dann hast du einen mechanischen Schalter, um den rauszuholen.
Das ist doch
das
perfekt.
Das heißt, ich blitze jetzt mal. Also die Kamera ist einfach mal per Default standardmäßig dafür ausgelegt, nicht zu blitzen. Der Blitz ist nur eine Notlösung. Herrlich. Und da, das heißt, du blitzt dir die Sachen nicht tot. Prima.
Aber der Riesenvorteil ist, du kannst auch einen großen Blitz benutzen.
Sie hat einen Blitzschuh. Tada. Genau. Du kannst einen großen Blitz benutzen. Du kannst auch einen Blitzauslöser drauf tun und damit zum Beispiel im Studio fotografieren. Geht alles. Du kannst sie auch natürlich voll manuell einstellen. Sie hat also den klassischen Programmmodus, Blend.
Und hast du den 580EX schon mal drauf?
Nee, habe ich nicht, weil das ist ein Canon-Blitz mit seinen speziellen Canon-Kontakten und die Panasonic würde ich nicht probieren. Ich kann den aber natürlich über einen meiner Funkblitzauslöser mal dranhängen. Das müsste ich mal probieren.
Richtig. Nee, ich dachte so einfach von der Optik her. Was hängt denn da am Blitz?
Was hängt denn da am Blitz, genau. Sie hat natürlich Programmmodus, Blendenvorwahl, Shuttervorwahl, manuell. Sie hat vier verschiedene Custom-Programme. Sie hat natürlich eine ganze Reihe Szenen vor, also diese Scenes. Das heißt, du hast dann zum Beispiel eine Kerzenlicht-Vorwahl. Du hast natürlich ein Selbstporträt-Vorwahl. Da wird dann also automatisch Gesichtserkennung eingeschaltet und so Zeug. Es ist durchaus sinnvoll in manchen Situationen.
Aber du hast gesagt, die hat noch etwas, was einer Spiegelreflex sehr ähnlich ist. Einen Deckel.
Ja, genau. Kommen wir auch gleich drauf. Noch ganz kurz zu den Modi. Im Videomodus hat sie, schießt 720 Pixel High Definition Video. Der Sound ist nicht so richtig toll. Das wie mit den Kompakten, aber zur Not geht das auch. Sie hat drei verschiedene Aspect Ratios, 4 zu 3, 3 zu 2 und 16 zu 9. Auch die über einen Schalter, hardwaremäßig schaltbar. Fokussiert bis 1 cm runter im Makromodus. Das ist auch interessant.
Großer Vorteil bei vielen Kompakten.
Das war mit einer der Gründe, warum ich sie mir gekauft habe, weil sie sehr nah fokussieren kann, weil man ziemlich extreme Bilder damit machen kann zum Teil. Ja, aber jetzt haben wir den Objektivdeckel. Wer nur Kompakte gewöhnt ist, den wird es nerven, dass man einen Objektivdeckel von Hand drauf macht. Der hängt dann auch an einem Bändel runter, wie sich das so gehört, wie das früher auch üblich war. Für mich als Spiegelreflexfotograf, wo ist das Problem? das ist übliche Objektivdeckel, na, der kommt halt irgendwo in die Tasche, beziehungsweise hängt halt hier am Bändel, stört nicht weiter. Hat aber eben, wie gesagt, den nicht eingebaut. Witzig, ja, dann noch so ein bisschen Schnickschnack drin. Sie hat also diese Reisefunktion. Also du kannst eine Reise abspeichern. Jedes Mal, ich habe jetzt zum Beispiel die große Nepal-Reise für den Mai, wo ich den Workshop mache, abgespeichert. Da sagt mir jetzt beim Einschalten immer, noch so und so viele Tage bis zur Reise.
Nein.
Doch, und wenn ich dann...
Ich dachte, die Bilder sind auch schon
nein,
da.
Nein, und wenn ich... Und dann gibst du also das Anfangs- und das Enddatum an und dann, sagt er dir dann wahrscheinlich, ich habe es noch nicht getestet, aber während der Reise wahrscheinlich dann, wie lang noch bis zur Rückfahrt und so. Ist nett. Hat natürlich auch so Zeug eingebaut wie ein Kalender. Kannst auf dem Kalender dann, also über die Review-Funktion in den Kalender schauen und dann im Kalender entsprechend deine Bilder nach Tagen geordnet sehen, die du gemacht hast und so weiter. Also das ist für mich Schnickschnack, brauche ich nicht, aber ja, für insgesamt 450 Euro ist das ein ziemlich solides Ding. Metallgehäuse, liegt gut in der Hand. Nochmal 450 ungefähr.
Ja. Das ist schon ordentlich.
Das ist ein ordentlicher Preis, aber ich finde, sie liefert auch einiges dafür ab.
Da kriegst du schon eine kleine Spiegelreflex.
Da kriegst du auch eine kleine Spiegelreflex für. Die ist natürlich dann nur größer. Und hast noch keine zwei Objektive dazu gekauft.
Das stimmt.
Was ich mir noch dazu gekauft habe, ist der Weitwinkeladapter. Der wird, also der, das ist gar nichts, also du musst dann vorne die Kamera den Deckel abmachen, dann musst du so einen Ring wegschrauben, der dir dann den Objektivfilterring freimacht, also so ein Schraubring quasi. Und da schraubst du dann ein Erweiterungsstück drauf und den Weitwinkeladapter musst dann in der Kamera noch einstellen, dass du den jetzt drauf hast.
Also ganz einfach.
Das ist nicht so ganz simpel. Und dann hast du diese 18 mm und die sind dann aber fix. Dann kannst du nicht mehr zoomen. Ist dann fix.
Das ist ja auch sehr praktisch.
Und der Weitwinkeladapter ist ungefähr so schwer wie die Kamera selbst. Das ist ein richtig massives Stück Glas, was die dir da geben. In einem massiven Metallgehäuse. Also Faktor 0,75. Und ich habe es eigentlich nur deshalb gekauft, weil das lag beim Händler da, dieses Teil, dieser Adapter, und der meinte, naja, das hat ein Kunde bestellt, aber dann doch nicht gekauft und jetzt sitzen wir auf dem Ding. Und da meinte ich, was kostet es denn? Und dann sagt er 250 Euro. Da sage ich, naja, das kann ich doch nicht, also sorry, ich würde es ja gerne kaufen, auch damit sie dann den Ladenhüter los haben. Also ein bisschen geschickt verhandeln halt.
Ja, natürlich, was willst du mit so einem
Scheiß? Bevor es hier irgendwo die Vitrine zumüllt, können wir da noch ein bisschen über den Preis reden. Bin da auch guter Kunde, hab da auch meine 5D Mark II gekauft, also der wusste schon.
Und dann hat er es dir für 249
Euro. Ja, für 150 gegeben, hat also 100 Euro Abstrich gemacht. Ich habe dann allerdings auch noch eine Speicherkarte gekauft und so weiter. Also wenn man so sagt, hey, lieber Händler,
Ja, das ist der Vorteil, wenn du einen Händler vor Ort hast, so Augenkontakt und da kann man.
Richtig, und der hat einiges mit sich machen lassen da. Und ich meine, so Spielzeuge, also ich bin ja ein Spielzeugfreak. Insofern.
Also ich würde mich jetzt totlachen, wenn jetzt die Leute das hören und sagen, wie 150 Euro, das Ding gibt's für 75 Euro an der und der Ecke oder da.
Das kann auch sein, ja. kann sein. Ich habe dann nicht mehr weiter geguckt, weil ich hab's.
Vielleicht ist es aber wirklich ein Schnäppchen.
Vielleicht habe ich ja voll reingetan. ich habe noch einen Link reingepastet für die Shownotes und zwar zu einem Bild, was ich mit dir gemacht habe. Da kann man so ein bisschen erahnen, wie die Entfernungsgeschichten gehen. Das ist ein Bild, was bei ISO 100 geschehen ist, wo die Kamera auf dem Boden aufgelegt war, also mit einem kleinen Selbstauslöser. Du kannst wahlweise 2 oder 10 Sekunden selbst auslösen. Das heißt, 2 Sekunden Auslöser, Kamera hingelegt, gedrückt, Finger weg und dann ein paar Sekunden belichtet und das Bild bekommen. Jo.
Ja, super.
Das war's. Also, Panasonic LX3, ich bin soweit, glücklich mit eben den paar Abstrichen, die man als Spiegelreflex verwöhnter Mensch hat, nämlich sie rauscht halt doch schneller als eine digitale Spiegelreflex, ganz klar, aus der Gründen der Sensorgröße und du hast nicht so viel direkten Zugriff, aber sie ist schon richtig ordentlich dafür, dass sie nur so klein ist, in Anführungszeichen.
Prima. So. Na, ich finde es cool mit dem Blitzschuh und so. Da kann man was mitmachen,
auf jeden Fall. Ich werde dir auch hier, wenn ich mal wieder das Studio richtig schön aufgebaut habe, auch mal im Studio testen, ganz klar.
Jo, mach das mal. Bring sie mal mit zum Workshop.
Ganz klar.
Frisst ja kein Brot. So, der Nachtkauz hat uns bei Twitter geschrieben. Der fragt, hi Boris, ihr habt ja verschiedene Fotobücher getestet. Was ist denn bislang der Favorit in Sachen Qualität für euch? Da würde ich mal empfehlen, geh mal auf happyshooting.de, gib mal in die Suche Fotobuch ein. Da findest du nämlich diese ganzen Tests. Ich persönlich hatte 3 getestet und mein persönlicher Favorit von diesen 3, welche das jetzt genau waren, kannst du da nochmal nachhören, ist Pixel Speed gewesen. War ein sehr, sehr netter Kontakt und das war so ein großes Fotoalbum A3. Und das wirkte insgesamt dem, was ich am Bildschirm hatte, am nächsten und sah auch am schönsten aus.
Aber wir haben dann ja, wie man vor einigen Folgen hören konnte, auch nochmal parallel oder separat davon habe ich noch das Blurb getestet zusammen mit Moni.
Richtig, das konnten wir noch
und
nicht vergleichen.
Da konnte man noch nicht vergleichen. Vielleicht fliegt Boris irgendwie das Essen aus dem Gesicht, wenn er das dann sieht, wie toll das doch ist. Werden wir sehen.
Genau, wer weiß.
Oder auch nicht. Oder auch
genau.
nicht.
Oder auch nicht. Und wie gesagt, aktuell gibt es ja diese Fotobücher, die direkt auf Fotopapier belichtet werden. Und die sollen natürlich nochmal einen Zacken besser sein. Saal Digital bietet sowas an und andere. Konnte ich auch noch nicht selbst ausprobieren.
Und Depommy fragt auf Twitter an mich persönlich, wie läuft es bei der Logopädin, schon Fortschritte gemacht? Nur ganz kurz, ja, es geht voran, wir arbeiten dran. Man hört es, glaube ich, auch, dass die Stimme schon wieder ein gutes Stück runder ist als vorher. Und ja, es gibt genau. viele Übungen.
Und für den Inhalt kann die ja auch nichts.
Moment, was soll das heißen, Boris? Was meinen Sie dazu?
Ich habe gar nichts gesagt.
Wieso Inhalte? Die machen doch die Hörer. Wir labern doch bloß, wir lesen doch nur Zeug vor hier.
Ja, genau. Wir wissen doch gar nichts. Hat noch keiner gemerkt. So. Psst. Der Marc hat uns etwas geschickt. Und das deckt sich ganz gut mit einer Twitter-Frage vom Moondragon85. Der Moondragon85 schreibt nämlich bei Twitter Stichwort Hochzeitsfotografie in der Kirche, Lichtstärke oder Flexibilität, zum Beispiel 85mm 1,8, also da ist die Lichtstärke, oder eben 17-85, also flexibel, aber dafür nur 4-5.6, also Lichtstärke 4. Lichtstarkes Zoom oder zweiten Body kaufen etc. pp. Wie auch immer, der Marc, der hat nämlich was ganz Ähnliches gefragt, der hat uns gemailt und schreibt, hi ihr beiden, ich heiße Marc, bin 29, komme aus Dortmund. Ich bin Einsteiger in der DSLR-Fotografie und sehr begeistert. Als Kamera dient mir eine EOS 1000D mit dem 18-55 IS-Kit-Objektiv. Jetzt scroll ich mal kurz runter. Ich erzähle kurz, was sein Profil ist. Er sagt, ich bin kein spezialisierter Hallensportfotograf oder sowas. Ich mache gern Fotos, gehe gern raus in die Natur, schaue, was sich mir bietet. Auf Städtetouren will ich schöne Ergebnisse bekommen, aber auch an Porträts möchte ich mich mal ranwagen. Hierfür sollen sich Objektive bei 70-85mm ja auch eignen. Mhm. Stativ für Fotos bei Nacht hat er auch schon, was fehlt ist noch ein Blitz, wie auch immer. Also, er ist kein Sportfotograf, er macht ein bisschen Natur, ein bisschen Person, also ein bisschen Menschgeschichte. So, und jetzt will er in Urlaub fahren nach Prag und zwar über Ostern. Möchte auch Zoobesuche machen und braucht jetzt ein bisschen mehr Brennweite. Bei 55mm, dieses 18-55, ist zwar schon recht cool für den Start, da kann man mal gucken, was einem so Spaß macht. Aber naja, da fehlt ja dann doch immer ein bisschen, kann ich ganz gut verstehen. So, und jetzt fragt er ganz konkret. Er hat sich zwei Objektive mal angeschaut, also zumindest mal so auf der Liste, und sagt, preislich attraktivstes Objektiv ist von Canon, das 55-250 mit Bildstabilisator. Es liegt so um 250€, sagt er hier. Er sagt, klar, das ist nicht so lichtstark, hat keine super Abbildungsleistung, aber wohl ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis, ist sein Eindruck. Dem entgegen, schreibt er, steht nun ein Canon 70-204L. Das ist also dieses ganz, ja, man muss schon sagen, der Klassiker oder einer der Klassiker von Canon, das 70-200mm in der L-Ausführung, mhm. durchgehende Lichtstärke F4. Das liegt ohne Bildstabilisator so um die 500€, schreibt er hier. Gibt's natürlich auch noch mit Bildstabi, aber dann wird's teurer. Und da schreibt er hier auch laut vielen Berichten eine tolle Linse. Das L spricht ja allein schon Bände, kostet aber auch ziemlich genau das Doppelte von dem 55-250. So, und jetzt die Frage. Was er nämlich nicht einschätzen kann, ist A. Merke ich als Beginner den Unterschied überhaupt? Oder ist der schon so groß im Bereich Abbildungsleistung, Schärfe, Verzeichnung etc., dass er mir direkt ins Auge fällt? Machen wir hier erstmal Stopp.
Merkt man als Beginner den Unterschied, als Anfänger? Also wenn du die Bilder aus den, ich sag jetzt mal, ohne das 55-250 IS wirklich genau zu kennen, aber ich kenne das 70-204L, damit habe ich auch schon mal geschossen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn man Fotos macht und die gleichen Bilder bei den gleichen Brennweiten macht, bei den gleichen Blendenöffnungen und dann mal Vergleichsbilder macht mit den beiden Objektiven und die wirklich AB nebeneinander hält, wird man wahrscheinlich schon ein bisschen was sehen. Wird man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr das Bildschärfe, ein bisschen mehr Kontraste bei dem
würde ich stark
bei dem doppelt so teuren Objektiv sehen. Das ja, so sind die L-Objektive, die sind halt in der Regel etwas knackiger, etwas schärfer und so weiter. Dafür zahlt man ja auch. Die sind übrigens auch meistens ein bisschen solider gebaut noch.
Zum Beispiel geschützt gegen Spritzwasser.
Zum Beispiel Spritzwasser geschützt und einfach so vom Anfassen her einfach wertiger. Ob der Unterschied jetzt so riesig ist, das glaube ich gar nicht mal. Also zumindest als Anfänger wirst du da wahrscheinlich keine großen Probleme haben.
Das denke ich auch, zumal du als als Anfänger, das klingt immer so blöd, aber wenn du jetzt loslegst mit der Fotografie und jetzt nicht gleich vorhast, irgendwelche Hochglanzbroschüren mit Fotos zu beglücken, sondern du das für dich machst, dann wirst du die Bilder in der Regel am Bildschirm anschauen, du wirst sie online stellen, du wirst sie Leuten per Mail schicken und du wirst sie vielleicht mal ausbelichten lassen auf 10x15, das ist so eine klassische Größe, vielleicht 13x18, wenn es groß wird, oder du wirst sie dann auch mal zu Hause ausdrucken. Und ob du da, ohne jetzt den direkten AB-Vergleich zu haben, von der einen zur anderen Linse, in jedem Detail sehen würdest, mit welchem Objektiv das gemacht ist, das würde ich direkt mal bezweifeln. Weil du bei dem 55 bis 250 ja nun wieder noch den Vorteil hast mit dem Bildstabilisator. Das heißt, wenn du mit dem Canon zwar grundsätzlich das schärfere Bild machen könntest, es jetzt aber aus welchen Gründen auch immer es nicht schaffst, es wirklich richtig ruhig zu halten und du jetzt gerade nicht mit einer Tausendstel oder sowas fotografieren kannst, weil einfach nicht genug Licht da ist, dann könnte ich mir vorstellen, ohne das 55 bis 250 jetzt zu kennen, dass du dadurch den Bildstabi einen Vorteil hast.
Jo. Also Bildstabi also, hilft zumindest, dass deine Bewegungen beim Fotografieren vermindert werden, wenn auch nicht die deines Subjektes, was sich da vor deiner Linse bewegt, aber...
Na, das wäre ja noch schöner.
so ein kleiner Einfrierer, das wär's doch, hä?
Genau. Mr. Freeze.
Genau. Also Bildstabilisator an der Stelle wahrscheinlich keine schlechte Idee. Aber genau. Da reden wir jetzt auch gleich mal drüber, und zwar die zweite
das
Frage.
Das ist nämlich gleich... Ist gleich so eine zweite Frage. Ich kann nämlich schlecht einschätzen, was mir davon mehr bringt, also Lichtstärke oder Bildstabi. Klar, die Kombination aus Lichtstärke 4 und dem Bildstabi ist noch besser, jedoch liegt es außerhalb meines Budgets. Also wie gesagt, diese 70 bis 204, die gibt es ja auch in der L-Fassung mit, aber also mit IS, aber dann liegt man, glaube ich, irgendwo jenseits der 800 Euro oder so. Ja, und er schreibt da hier weiter. Was ist zum Beispiel bei nicht idealem Sonnenscheinwetter zu bevorzugen? Der IS oder durchgehend die 4er Lichtstärke? Kann ich mit dem 4er L im Zoo auch noch aus der Hand fotografieren oder bin ich komplett auf das Stativ angewiesen?
Also bei Tageslicht, sagen wir jetzt mal, bist du mit dem 4L völlig okay.
Das kannst du übrigens mit dem 18 bis 55 ganz einfach ausprobieren.
Richtig, da überdeckst du, ne? Überdeckst du es nicht, aber...
Nee, aber du kannst einfach mal Blende 4 einstellen. Bei einem Lichtverhältnis draußen, was du jetzt sehen möchtest, stellst also F4 ein, gehst einfach mal raus und guckst mal bei deinem gewünschten ISO-Wert, was kriegst du denn so für Belichtungszeiten zustande, und dann hast du ungefähr ein Gefühl, was da passiert.
Also generell willst du bei einem Objektiv, wenn du noch aus der Hand schießen kannst, die Faustregel ist immer 1 geteilt durch Belichtungszeit, also durch Brennweite. Das heißt, wenn du zum Beispiel 100 mm noch aus der Hand fotografieren möchtest, dann solltest du ein Hundertstel oder schneller sein. Wenn du bei 500 mm noch aus der Hand fotografieren willst, dann brauchst du ein 500stel oder schneller, damit du keine Verwacklung bekommst. Also das ist so der Richter. Und das kannst du mit jedem Objektiv testen, weil du musst ja nur auf deine Kamera schauen, was die dir denn da jetzt ausrechnet als Belichtungszeit, bei Blende 4 zum Beispiel.
Ganz genau.
So.
Bei mir ganz persönlich, nur ganz kurz als Einschätzung, ich persönlich würde wahrscheinlich das 70 bis 204L nehmen. Das ist aber einfach, weil L macht süchtig. Also das ist ganz gefährlich. Wenn du mal eine L-Linse gekauft hast und du hast gesehen, was das Ding tut und du bist dann fortgeschritten und bearbeitest Bilder auch wirklich mal nach und gehst auch wirklich in die 100%-Ansicht, um nachzubearbeiten, weil du das auch in der Auflösung benötigst, weil du wirklich einen großen Abzug davon machen lässt oder für eine Ausstellung oder so etwas, dann ist das, oder es kann, je nachdem, mit was man es vergleicht, gibt auch sehr, sehr scharfe Kit-Objektive, das halt die Streuung ist sehr, sehr groß. Aber das macht einfach süchtig. Der Fokus ist in der Regel sehr, sehr schnell. Und ich meine, bei diesem 70 bis 204 ist der auch sehr flott, was ich bisher so gelesen habe. Also ich persönlich habe inzwischen 2 L-Linsen und würde mir halt dann die dritte kaufen.
Ja, wenn man damit angefangen hat, dann kommt man fast nicht mehr los davon.
Da kommst du nicht mehr von weg. Wenn du aber jetzt einsteigen willst, da würde ich vielleicht tatsächlich dazu tendieren, für 250 Euro das Objektiv mit dem Bildstabi zu nehmen. Weil du hast schon jetzt ein Objektiv mit Bildstabi, du kennst das also schon. Und Bildstabi, kann ich dir sagen, macht auch süchtig. Und beides zusammen ist eine ganz gefährliche Kombination,
und
die unheimlich aufs Konto schlägt.
Und wenn es dann noch ein L-Objektiv mit Offenblende 2,8 und Bildstabi ist, dann,
lassen wir das.
Generell, wenn du mal so ein bisschen, sagen wir mal, ein Geschmack bekommen willst davon, wie kontrastreich und wie scharf so ein L-Objektiv sein kann, weil sie natürlich qualitativ doch einiges besser sind oft, das kannst du auch ganz billig haben. Und zwar besorg dir mal das 50mm 1,8. Das kriegst du für deutlich unter 100 Euro. Und das ist zwar eine Festbrennweite, die ja im Plastikgehäuse daherkommt, also nicht wirklich super toll gebaut ist für den Preis, aber das Glas, was drin ist, ist richtig gut. Und dann wirst du meinen Geschmack kommen, einer sehr hellen Linse, also sprich eines Objektivs, was ja, wo du eben weit offen bei 1,8 bist. Und ein Kontrastverhältnis auf dem Bild, was man mit vielen Zooms eben nicht hinbekommt. Also das war für mich irgendwann so der Einsteiger, wo ich dann gemerkt habe, oh hoppla, sowas will ich von meinen Zoom-Objektiven auch haben. Tja.
Ja. Ja, und zu Moondragon, also was nun lieber machen, 65 mm Lichtstärke, haben wir ja gerade gesehen, oder vielleicht doch lieber einen Zoom. Also wenn ich in die Kirche rein
müsste.
Achso,
Moment, das ist wieder zurück auf Twitter, alles klar.
Genau, zurück auf Twitter. Also ich denke, hier sind wir erstmal soweit durch. Ne? Marc, ich hoffe, das hat dir ein bisschen weitergeholfen. Ansonsten einfach nochmal nachhaken. Mhm. Und Moondragon, in der Kirche hast du natürlich mit Blende 1.8, auch wenn es eben fix 85 mm sind, natürlich gnadenlos den Vorteil, kurze Belichtungszeiten zu kriegen, wenig Rauschen zu haben und so weiter. Wäre persönlich mein Favorit. Ich würde vielleicht eher sogar noch 50 mm nehmen, wenn ich dichter rangehen kann. Ansonsten ist 85 eine ganz, ganz tolle Sache. Flexibel ist schön, wenn du halt schnell umschalten musst. Also wenn du den Ablauf nicht genau kennst, du nicht genau weißt, wo du dich vorher schon mal hinschleichen kannst bei solchen Veranstaltungen, dann ist es natürlich schön, wenn du einen Zoom hast, dass du dann schnell zwischen nah und fern gehen kannst. Da musst du natürlich gucken, was deine Kamera mit dem ISO-Wert macht. Wenn du die Chance hast, das ist nämlich hier seine Nachsatzfrage, einen zweiten Body auszuleihen und auf den einen Body das Zoom und auf den anderen Body die Lichtstärke zu packen, dann bist du natürlich universell gerüstet. Wenn du die Chance hast, mach das.
Ja, dann soll es bloß der gleiche Body zweimal sein, sonst kriegst du Bedienungsprobleme. Ja.
Richtig, also zweimal den gleichen Body, das ist in jedem Fall ein guter Tipp. Aber das schützt dich halt auch vor Ausfällen. Also wenn dann eine Kamera mal einen Geist aufgibt oder so.
Jo.
Mach das, wenn du es kannst.
So, nun kommen wir zu Marius. Und zwar geht es da nochmal um Blenden und Schärfentiefe und Objektive und so weiter. Der Marius schreibt aus Dresden. Tag, die Herren. Ich fasse die obligatorische Lobeshymne auf euren Podcast kurz in ein saloppes, aber herzliches weiter so und komme gleich zum Thema. Danke. So ist
sehr gut.
Als Musiker stehe ich zwar meistens selbst auf der Bühne, wenn ich aber ab und zu doch mal die Seiten wechsle, interessiere ich mich sehr für die Konzertfotografie. Dafür habe ich mir vor einiger Zeit das vielgepriesene EF50 1,8 zugelegt. Jawohl, haben wir gerade erzählt. Da er hat noch die Version 1, es gibt ja mittlerweile die Version 2. Und bin auch sehr zufrieden damit. Übrigens mit der Version 2 war ich auch immer ganz zufrieden. Nur kurz dazu. Dank der großen Lichtstärke gelingen wunderbar stimmungsvolle Available Light Bilder. Und die Auflösung ist echt super. Allerdings bringt die geringe Schärfentiefe bei einer Offenblende von 1,8 einige Schwierigkeiten mit sich. Haha. Ich richte zum Fokussieren das mittlere AF-Feld, also mittlere Autofokusfeld, beispielsweise auf die Augen des Künstlers, komponiere den Bildausschnitt dann neu und löse aus.
Grundsätzlich eine schöne
grundsätzlich
Idee.
Sagen wir ja Fokus auch immer. Und dann umkomponieren, das ist
FTR.
Focus then recompose. Das ist schon ein guter Ansatz, weil auf die Weise hat man die Schärfe da, wo man sie möchte, und den Bildausschnitt so, wie man ihn möchte. Jetzt schreibt er aber weiter. Das Problem dabei ist, dass die Person in der Zwischenzeit selten stillhält und bei Blende 1,8 reicht manchmal schon eine kleine Bewegung nach vorn und das Bild wird unscharf. Richtig. Jetzt könnte ich ja die Schärfenachführung der Kamera aktivieren, doch dann müsste ich mein Subjekt immer in der Bildmitte platzieren, denn sonst stellt der Autofokus beim Neukomponieren ja wieder etwas anderes scharf, wenn das Messfeld dann zum Beispiel über dem Hintergrund liegt.
Korrekt.
Nein, ja, aber
in der Regel ist das so.
Es funktioniert nicht immer wirklich gut. Naja, und
Es gibt so einen Nachführungsmodus, dass er erkennt, was ist das Objekt und folgt dann über die anderen Messfelder, aber das hat bei mir nicht zuverlässig geklappt.
Jo.
Immer nur dann, wenn man es ausprobiert, sonst
richtig. Nicht. So, weiter schreibt er, naja, und manuell fokussieren geht mit dem kleinen Display der 400D nicht wirklich. Was also tun?
Ja. Was tun?
Also, das Problem ist ganz klar umrissen. Blende 1,8, weit offen, heißt unglaublich geringe Schärfentiefe, wobei die mit dem Abstand vom Subjekt zu tun hat. Je weiter das weg ist, desto größer ist die Schärfentiefe. Das heißt aber, wenn man nah dran ist, dann kann die durchaus schon mal Bruchteil von einem Millimeter werden bei so einer offenen Blende. Und bei der Brennweite.
Und bei Konzerten, selbst wenn du einen Zentimeter hast, oder lass es zwei sein, wenn du dann einen Gitarristen hast, der bewegt sich oder der Sänger bewegt sich.
Genau. Merkt man so schon. Jetzt empfehlen wir immer wieder, schaltet den mittleren Fokuspunkt scharf und die anderen nicht, damit er eben fokussieren, also Auslöser halb drücken, fokussieren, dann umkomponieren und ganz durchdrücken.
Genau, das hat unter anderem den Grund, dass dieser mittlere Fokuspunkt bei den meisten Kameras der beste ist. Ist nämlich ein Kreuzsensor bei den allermeisten Kameras. Das heißt, er kann sowohl horizontale als auch vertikale Linien erkennen und zum Scharfstellen nutzen, wohingegen die am Rand meistens eben nur horizontal oder nur vertikal sind und damit eben einfach schlechter und langsamer scharfstellen. Deswegen benutzt man meistens nur den mittleren.
Genau. In der Situation, wenn du jetzt aber sagst, ich möchte, dass der Musiker links oben eben ist mit seinem Kopf und mit seinem Gesicht und nicht in der Mitte, und du hast so eine weit offene Blende, ja, dann wird dir nicht viel übrig bleiben, als einen anderen Fokuspunkt zu nehmen, weil A, bewegen sich die, das heißt, beim Umkomponieren wirst du automatisch, das dauert eben eine Sekunde oder so, und in der Zeit bewegen sich natürlich die Musiker, und du kippst noch die Schärfeebene zur Seite und damit ist die auch, also das ist ganz einfache Geometrie, damit ist einfach dann die Schärfenebene auch nicht mehr wirklich da, wo der Schärfepunkt ist, weil sie eben so dünn ist, die Schärfenebene.
Das ist besonders dann kritisch, wenn man sehr nah dran
richtig
ist.
Richtig. So, was macht man also? Und ich hab schon etwas Konzertfotografie hinter mir. Es gibt zwei Tricks. Punkt eins, du suchst dir eben den entsprechenden Fokuspunkt aus und fokussierst und komponierst nicht um. Und du hältst drauf und drückst wirklich durch den Auslöser. Das heißt, du stellst scharf und dann die Kamera schießt dann, sobald scharf gestellt ist, in dem gleichen Augenblick. Das funktioniert einigermaßen gut, aber selbst dann wirst du noch eine ganze Menge Ausschuss produzieren. Und wie wir das immer wieder sagen, man kann auf eine ganz einfache Art und Weise dem Ausschuss etwas vorbeugen, und das ist ganz viele Bilder machen. Einfach wirklich schießen wie ein Bekloppter. Und dann nochmal.
Je schwieriger die Situation, desto mehr.
Richtig,
Bilder.
Dann müsst ihr hinterher zwar irgendwie 200 Bilder wegwerfen, aber ihr habt 300 gemacht und habt noch 100, die was taugen. Möglicherweise. Oder die zumindest mal scharf
richtig
sind. Also die Auswahl einfach vergrößern. Das ist die einzige Möglichkeit in dem Augenblick. Und.
Also halten wir fest.
Und, was natürlich auch hilft, ist ein etwas lichtstärkeres Objektiv zu nehmen, beziehungsweise ein Objektiv, was wirklich auch für Konzertfotografie oft und gerne eingesetzt wird. Dann reden wir aber von so einem Telezoom, das schreibt er auch, er liebäugelt mit der Anschaffung eines 80-200L 2,8. Das ist so das Klassische für solche Bereiche.
Gibt's auch mit Bildstabilisator?
Gibt's auch mit Bildstabi, da reden wir dann aber von, ich weiß nicht, 2000 Euro oder mehr.
Ja, 15, 16.
Ja, ohne Bildstabi. Mit ist dann, glaube ich, nochmal ein gutes Stück teurer. Also das ist dann, ja gut, wenn man dann ein paar Jobs macht und die gut bezahlt sind, hat man das wieder drin. Ja.
Natürlich.
Aber dann schreibt er, bei der langen Brennweite dürfte mein Fokusproblem damit ja noch größer sein. Nein, nicht unbedingt, weil, wie gesagt, die Schärfentiefe, die hat auch sehr viel mit dem Abstand zum Subjekt zu tun. Und du bist ja bei 80 bis 200 Millimetern dann auch ein gutes Stück weiter weg vom Subjekt. Und dazu rate ich jetzt mal den
Und der Bildausschnitt verschiebt sich ja nicht mehr so stark. Je weiter du im Tele bist, desto geringer wird ja das Verschieben der Bildebene.
Richtig, das heißt, da kannst du
wieder bedingt durch den Abstand.
Richtig, da kannst du dann den Recompose machen, wenn du schnell genug bist und wenn die sich nicht wirklich zu sehr bewegen. Da rate ich mal, geh mal auf dofmaster.com, dofmaster.com, da gibt es einen einen Schärfentiefe-Rechner, den kannst du direkt hier online, und da gibt es auch welche zum Runterladen für verschiedene Handys und so Zeug. Und oder auf dem iPhone, da gibt es auch genügend solche Tools. Und dann kannst du dir einfach mal ausrechnen, wie denn die Schärfentiefe aussieht bei Brennweite 150 mm und einem Abstand von 5 Metern im Gegensatz zu einem Abstand von 2 Metern und 50 mm Brennweite und so weiter. Kannst du einfach mal durchtesten.
Also was soll er tun mit seinem 1.8 50 mm? Erstens anderen Fokuspunkt wählen, den er haben möchte. Im Zweifel ruhig alle anmachen, dann wird die Kamera immer das Objekt nehmen, was am dichtesten dran ist, und das wird in der Regel dein Motiv sein. Also zumindest mal ausprobieren, muss man auch mit umgehen lernen. Dann natürlich durchdrücken, Fotos machen, Fotos machen, Fotos machen. Musiker bewegen sich ja gerne rhythmisch, Kopf zuvor, Kopf nach vorne, Kopf nach hinten, Kopf nach vorne, Kopf nach hinten, also Serienbild. Und ja, wenn du liebäugelst mit einem 80 bis 200L,
dann kaufst dir.
Warum nicht?
Wenn du dir das leisten kannst, tu das doch. Du wirst mit dem Objektiv garantiert massiv viel Spaß haben. Allerdings denk. Genau.
Er ist natürlich ein bisschen lichtschwächer als 1.8, also musst du ein ISO hochdrehen.
Du wirst auch merken, das wiegt einiges, aber na gut.
Ja, ganz leicht. Das
weiß man.
Mit Bildstabi sogar
richtig. Das weiß man vorher.
Richtig. Haben wir das auch geklärt? Viel Spaß beim Konzertfotos machen. Das ist eine tolle
Übrigens,
Sache.
Liebe Joggerinnen und Jogger, das wird heute anscheinend.
Wir gehen in eine neue Runde.
Anscheinend eine etwas längere Sendung heute.
Aber ich finde, wir haben auch viele spannende Themen diesmal.
Ja, also, die macht richtig Spaß heute.
Ich glaube nicht, dass sie sich beschweren werden. Die werden gerne noch eine extra Runde um den Block laufen.
Also wenn die Zunge jetzt schon so bis zum Bauchnabel hängt, dann schaffen wir es auch bis zum Knie. So.
Der Killer Cup schreibt allerdings bei Twitter, der ist ein bisschen böse. Was? Er sagt, seid ihr daran schuld, dass meine Bilder von eben totaler Mist sind? Ich höre doch jede Woche Happy Shooting.
Moment, Killer Cup. Hören alleine ist ja schön und gut, aber du musst auch üben.
Ja, also wir tun ja alles Mögliche, damit deine Bilder besser werden. Aber das ist wie, weißt du, das ist wie mit dieser Feuerwehr, weißt du? Die Feuerwehr hilft. Vorbeugen musst du.
Das ist auch bei dir und dem Essen so. Lieber vorbeugen als kleckern, nicht wahr?
So ist das. Ja, apropos kleckern, ne, nicht kleckern, sondern klotzen. Wir haben hier einen tollen Audiokommentar von der Stefanie. Hören wir da doch mal rein.
Hallo Chris, hallo Boris, hier ist Stefanie. Da ihr in den letzten Happy Shooting Folgen von Ausstellungen gesprochen habt, wollte ich mich auch mal kurz zu Wort melden. Ich habe gerade heute einen Flyer des Jugendbildungswerks hier in Hanau bekommen und sie haben ein neues Projekt, das sich Junge Kreative nennt. Junge Erwachsene zwischen 15 und 27 Jahren haben die Möglichkeit, sich in den Kategorien Time for Music, Your Stage und Vernissage zu bewerben. Das Projekt bietet eine Chance für Musiker, Künstler, Schauspieler, Tänzer, Fotografen und halt viele weitere Kreative, die am Ende einen Auftritt oder eine Ausstellung ihrer kreativen Machenschaften ermöglicht bekommen. Ab Ende März finden dann die Castings in den drei Kategorien statt. Ja, vielleicht kommt ja jemand aus der Umgebung, passt in die Altersklasse und hat Interesse. Ich für meinen Teil werde mich gleich nachher an meine Datenbank setzen und nach meinen besten Fotos Ausschau halten, um mich dann gleich zu bewerben. Also, ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen und ich wünsche euch allen weiterhin Happy Shooting.
Ja, Stefanie, super. Das ist ja eine klasse Idee. Also, wenn ihr seid zwischen 15 und 27, dann macht doch mal mit. Wäre doch super, wenn ein paar Happy Shooting-Hörer deine Ausstellung gewinnen, oder?
Und dann lasst uns bitte wissen, damit wir dann hier auch davon erzählen können. So, linken tun wir natürlich in den Shownotes, wie sich das gehört.
Genau, den Flyer verlinke ich da direkt.
So, Dele, jetzt, du hast es ja vorhin schon erwähnt, den Shop. Ich bin Duden, du bist Duden.
Ich bin ich.
Wer bist Duden?
Ich bin ich und also du bist du. Das ist alles, was ich weiß. Also ich bin jung und du bist alt, aber was hat das schon zu bedeuten? Wer weiß, was das ist.
Kommt ja gleich, der Jungspund.
Nessaja war
ach,
das.
Schön.
Die weiße Schildkröte.
Na gut.
Ja.
Das muss ich jetzt nicht kennen, oder?
Peter Maffay?
Oh, Gut.
Da klingelt
das
was.
Das war ne? Tabaluga und Co. Ja, ja. Oh, das ist lange her. Oh, ist das lange her. Gut. Der Shop, also den Shop hatten wir erwähnt. Was natürlich da letztendlich auch noch erwähnt werden muss zum Shop, ist der Workshop. Ha, was für eine Überleitung.
Genau.
Ja, nochmal ganz kurz einen aktuellen Status. Wir haben nämlich, ja, wie vorhin gesagt, Nordheim offen, 12.06., 2.10. mit interessanten Themen. Berlin ist jetzt fast am Anschlag, also da müsst ihr euch jetzt wirklich ranhalten, wenn ihr da noch reinkommen wollt.
Wie viel haben wir? 14?
Wir haben jetzt 14, 15? 2, 14. 4, 6 sind noch offen, wobei wahrscheinlich noch einer belegt wird durch einen unserer Helfer dort. Also ich sag mal, noch 5 grob sind frei. Ja, ranhalten. happyshooting.de/workshop oder direkt einfach auf der Website.
Genau. Viel Platz gibt es noch in Tübingen und in Nordheim.
Genau, Tübingen, Nordheim
also wenn
ist noch einigermaßen offen. Tübingen Ende Juli, Nordheim im Juni und im Oktober. Und
Tübingen haben wir Thema Mensch, also Porträt, Street, alles, was mit Menschenfotografie zu tun hat. Nordheim haben wir hauptsächlich Thema Licht und Thema ja, Happy Shooting Forge, das heißt Do-It-Yourself. Geht auch viel um Licht und Zubehör, was man selber bauen kann. Wir werden ein kleines Studio selber basteln.
Genau, und so weiter. Genau, und wer ganz blutiger Anfänger ist und sich gerade die erste Digitalkamera gekauft hat, die Sommerseminare hier in Tübingen findet ihr auch über happyshooting.de, über die Workshop-Seite. Da geht's wirklich mal ran ans Eingemachte für die Anfänger. Da hat sich schon meine Mutter angemeldet, jetzt möglicherweise auch meine Tante noch. Also es wird ein Familienworkshop, die freuen sich alle drauf, dass ich endlich auch mal was mache für Leute, die nicht mit der großen, dicken, schwarzen, teuren Kamera rumrennen. So, Dele, jetzt sollten wir aber noch was auflösen. Wir haben noch am Anfang, spiel's noch mal kurz ab.
Apropos Anfänger und erste Kamera. Hier kommt das Geräusch.
Jo. Klick, Klick.
Ja, und das Klick ist eigentlich nur so ein
Zip. Eben, aber was ist das? Also, wir haben es hier mit einer manuellen Kamera zu tun. Also mit. Moment, das das macht natürlich. Hör mal auf, das nervt. Ich kann mich nicht konzentrieren.
Der große Preis.
Nein, also wir haben es natürlich mit einer analogen Kamera zu tun, das hört man schon.
Der Hydrant zu Frage 2 im viktorianischen Kleinstil und zu Frage 3. Na, was war's?
Eine Lomo.
Na, also. Ah, Moment, ich höre da gerade Einwand von unserem Notar. Was sagt er? Herr Notar? Ja, doch, geht in Ordnung, das war eine Lomo.
Na gut, haben wir gerade nochmal Glück gehabt. Gibt ja auch, gibt ja auch nichts zu gewinnen. Also, die Lomo, eine analoge Kamera, lomography.com, da kann man die auch irgendwie sich mal anschauen, vielleicht auch kaufen, ist so ein bisschen Kultgegenstand geworden. Im gleichen Atemzug darf man dann auch ja sowas wie eine Holger nennen, da könnte ich auch mal bei Gelegenheit drüber reden, habe ich nämlich eine zu Weihnachten bekommen.
Ja, so, schön.
Der erste Film ist schon durch, ich habe ihn bloß noch nicht zum Entwickeln gebracht. Das ist das Problem mit Filmen, ich komme ja nicht weg, aber du kannst den Rollfilm, da ist ja dann richtiger alter, so ein 120er Rollfilm drin, den kannst du so richtig normal beim Drogeriemarkt entwickeln lassen. Das Klasse. Geht. Da musst du allerdings nachher das Negativ irgendwie eingescannt bekommen. Und das, schauen wir mal. Ich habe noch eine Aufgabe vor mir. Ja gut, es ist dieser hybride Ansatz, den machen heute viele analoge Fotografen. Die fotografieren analog, entwickeln und scannen das dann mit einem hochwertigen, guten Scanner ein. Und da werden wir wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen auch nochmal ein bisschen intensiver über das Thema reden. Da habe ich möglicherweise eine Spezialistin an der Angel, die sich damit richtig gut auskennt.
Na, da bin ich immer gespannt.
Nur so als Vorgeschmack.
Den El Somero auf Twitter, den muss ich mal vertrösten. Erzählt doch mal was zu Studioblitzen und deren Einheiten Wattsekunden und inwieweit das mit Leitzahlen vergleichbar ist. Ja, machen wir mal.
Müssen wir aber auch erst nachlesen.
Aber ja, das kann ich dir nicht aus dem Kopf runterbeten, weil ganz ehrlich, hat dich das jemals interessiert? Das
ist für mich Jacke wie Hose. Völlig.
Also der Blitz macht hell im Studio meistens zu hell und dann regelt man ihn runter und dann hat man, was man möchte. Genau.
Also kurz gesagt, ja, es geht noch ein bisschen wissenschaftlicher, aber letztendlich wollen wir Spaß haben und zu viel ausrechnen.
Und so genau umrechnen geht sowieso nicht, weil die Leitzahl wieder abhängig ist von dem Zoom und hast du nicht gesehen. Also das ist alles
etwas. Und die Lichtformer, die man auf den Blitz tut im Studio, siehe Softboxen und so weiter, die ändern das eh wieder alles.
Aber es gibt da irgendwas, um das umzurechnen. Also wir können das gerne mal machen, aber das schaffen wir nicht mehr heute. Heulzuse fragt, Trend geht zur Kompakten. Was ist so toll an der LX3? Hatten wir heute.
Ja.
Also wir haben in die Zukunft geschaut. Und dann fragt sie noch nach den Stativexperten, Stativkopf für Fotos und Videos. Heulzuse, ich kann dir zwar Tipps geben für Stativköpfe für Fotos, für Videos brauchst du was ganz anderes. Da brauchst du nämlich in der Regel einen Stativkopf, den du mindestens horizontal butterweich schwenken kannst. Da gibt es extra so gedämpfte Köpfe. Da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung.
Es gibt auch bei Manfrotto zum Beispiel, gibt es glaube ich auch einen, der beides kann, den man umstellen kann. Aber ich habe mich da noch nicht wirklich mit beschäftigt. Ich habe hier mein Videostativ mit einem einigermaßen ordentlichen Kopf drauf und benutze das für Video und habe ein Fotostativ, was ich für Foto benutze und ich mische da relativ selten. Aber wer da Erfahrung hat mit Stativköpfen, die beides ganz gut können, dann
ab in die Kommentare
und ab auf unsere E-Mail-Box info@happyshooting.de. Und als letzte Amtshandlung heute lassen wir noch eine neue Aufgabe raus, oder?
Ganz genau, denn die Lichtaufgabe, die läuft noch, wenn ihr das heute am Donnerstag hört, bis zum 26.02., also eben quasi heute, wir nehmen es ja wieder Dienstag auf. Und für die neue Aufgabe, da habe ich etwas gefunden, lieber Andrea, das ist mir leider ein bisschen nach unten gerutscht, aber die Andrea schreibt, ich hätte eine Idee für die Fotografie-Wochenaufgabe und zwar weich.
Oh.
Möglicherweise gefällt euch und den Hörern die Idee. Liebe Grüße, Andrea aus Erfurt. Ich vermute jetzt ja, dass sie eine ganz spezielle Idee hat zu diesem Thema weich und irgendwie schon seit Wochen, Monaten, seit Jahren darauf wartet, dass wir endlich mal diese Weichaufgabe stellen, damit sie endlich dieses Motiv fotografieren kann. Aber es sei ihr gegönnt, oder?
Ja.
Also ich sag jetzt mal, die neue Aufgabe heißt weich.
Fällt mir ganz spontan, fallen mir die Hausschuhe, die Killerkaninchen-Hausschuhe an, die ich gestern entdeckt habe. Es gibt tatsächlich Monty Pythons Killerkaninchen als Hausschuh.
Aus dem Heiligen Gral.
Als Hausschuhversion. Jetzt fehlt nur noch eine Plüschvariante der Heiligen Handgranate, so als Wärmflasche dazu. Und dann ist das Bild perfekt. Da hätten wir richtig weich.
Ja. Mir fällt da irgendwie so eine Werbung ein mit irgendwie, was so runterfällt in die weiche Wäsche.
Oh, Vernell. Mit dem.
War's das, ja?
Ich glaube, mit diesem komischen Zappelteddy, der da irgendwie rückwärts Bungee-mäßig auf den Wäscheberg hüpft. Nee, also muss nicht sein.
Also weich. Wie das Ganze funktioniert, happyshooting.de, dann oben auf Bilder klicken und da, wenn ihr runterscrollt, seht ihr die FAQ, die häufig gestellten Fragen. Und da ist alles genau erklärt. Also ab mit dem Foto auf Flickr in die Happy Shooting Gruppe und das Tag HS weich. Und die Aufgabe läuft natürlich wieder 2 Wochen. Das heißt, das kann ich auch vom Kalender nicht sehen, das ist dann bis zum 12. März.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, jetzt reicht's aber.
Jetzt reicht's aber auch. Der Kaktusblatt fragt bei Twitter auch nur HS Frage. Der Rest ist leer. Leer sind wir jetzt auch.
ziemlich, eigentlich bin ich ziemlich gefüllt und muss jetzt mal schnell wohin. Also in diesem.
Ja, dann mach du dich jetzt auch mal leer.
In diesem Sinne wünschen wir euch was und bis nächste Woche.
Jo, 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Happy Shipping.
Killerkaninchen.
Ja.
Das ist offiziell, das Killerkaninchen von Kerbenok oder irgendwie so.
Keine Ahnung.
Ja, das, das ist.
Kommt demnächst wieder im Fernsehen.
Wahrscheinlich, das kommt immer wieder im Fernsehen. Den haben sie mal günstig bekommen.
Den habe ich gerade gesehen, ich glaube die Woche oder nächste Woche oder
so. Tja.
Was tut der da?
Boris, wovon redest du?
Ach, das verstehst du nicht.
Warum nicht?
Weil. Das verstehe ich ja schon nicht und bin nur ein Mensch. Also, was sollen sie sagen? So. Hash, HS, Frage.
Richtig.
Alles klein geschrieben. Ich könnte auch Werbung für Wasser machen.
Ich auch. Tübinger Leitungswasser. Total geil.
Genau, also wenn schon blöd, dann ja. Richtig.
Und Camelot, das Schloss, das ist ein Pappmodell. Also sie hatten einfach genau. Kein Schloss, also mussten sie auch das wieder irgendwie einbauen. Da haben sie ein Pappmodell aber aufgestellt. Aber weißt
du, jetzt mal, also Hand aufs Herz. Die sitzen da auf der Insel an der Quelle. Da, also wenn du da nicht die Augen aufmachst, wenn du da über die Insel läufst, da stolperst du permanent über irgendeine blöde Ruine.
Ja, aber da musst du erstmal alles organisieren und dann braucht das Zeit und dann...
Ja. Tja. Sie wollten wahrscheinlich auch schnell fertig werden.
Genau.
Aha.
Was geht dir denn da gerade einer ab? Boris, nee, das ist alles du. Sprich mit mir.
Das bin ich. Nee.
Oh.
Für ihren Flying Circus hatten sie ja auch ein Schloss, wo sie dieses schottische Suizidkommando immer aus dem Fenster haben springen lassen. Die lassen in diesen Wasserbecken lassen sie auch niemanden drinnen schwimmen.
Nee, da darf auch keiner reinpinkeln. So vom Beckenrand aus, weißt du?
Ja, genau. Bitte nicht vom Beckenrand pinkeln. Okay, dann springe ich vorher rein.
Mama, die haben mich aus dem Schwimmbad geworfen. Warum denn? Weil ich ins Wasser gepinkelt habe. Aber das macht doch jeder. Ja, aber nicht vom Beckenrand. Genau.
Weil in der Außenaufnahme siehst du sie jedenfalls runterputzen.
Du weißt ja, das sind möglicherweise alles Filmtricks.
Alles? Na, natürlich. Gerade zur damaligen Zeit waren die sehr hochwertig, diese Filmtricks. Gerade bei Monty Python konnte man die kaum erkennen.
Eben. Die haben das quasi das Höchste vom Höchsten. Auch die... Na, ist ja egal. Reicht jetzt. Du, ich muss übrigens echt aufs Klo. Ich... Drück jetzt mal.
Dann mach das mal, bevor das Mikro nass wird.
Ich mach jetzt mal Stopp. Ja.